ein Stück weit glaube ich, dass der gesellschaftliche Diskurs da gefragt ist. Manchmal würde ich mir auch von der Politik einfach klare Worte wünschen, nicht, warum was nicht geht oder warum man Dinge so macht, wie man sie macht. Nicht. Und ich glaube, dass das jetzt gerade im Asylthema ganz offensichtlich wird, dass das halt auch sehr, sehr oft auf einer Ebene gespielt wird, wo es nicht wirklich hingehört. Nicht. Also auch im Regierungsprogramm steht das gleich als ersten Punkt unter Sicherheit. Nicht. Jetzt frage ich mich, was genau das Asylwesen mit der Sicherheit, also schon, aber ja, ja. Mit der Sicherheit der Asylwerber. So ist es aber nicht gemeint. Nicht. Das ist ja gemeint, genau. Quasi die Sicherheit der Aufnahmegesellschaft wird gefährdet, indem man schutzsuchende Personen aufnimmt. Und das ist ja halt ein Framing, das genau. Jetzt schon für problematisch halte.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning. Herzlich willkommen beim Zentralquartett Volume 38. Heute ist eine besondere Folge, weil wir einleitend etwas euch berichten können, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen. Seit inzwischen mehr als 3 Jahren senden wir hier von FS1 aus, dem Freien Fernsehen Salzburg. Dabei sind wir ungefähr jede zweite Woche in der Sendeschleife von FS1. Dafür schon mal herzlichen Dank für diese Zeit, die hier da so gut gelungen ist und auch weiter gut gelingen wird. Danke für das Team. Immer wenn etwas gut funktioniert, stehen viele Leute dahinter, damit es gut funktioniert, die man aber nicht sieht. Beginnend mit Donnerstag, 24.04., gibt es das Zentralquartett nun auch als Radiosendung auf der Radiofabrik Freier Rundfunk Salzburg. Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat gibt es das Zentralquartett um 9 Uhr auf Sendung zu hören. Gleichzeitig wird damit auch die neue Publikationsebene Podcast eröffnet. Alle bisherigen Folgen und jeweils die aktuellen Folgen sind im Podcast zu hören. Und das entweder über die Homepage von Radiofabrik, über die CBA Media Adresse, wo sozusagen sehr viele Podcasts beheimatet sind, oder über andere übliche Podcast-Plattformen. Alles Aktuelle könnt ihr über zentralquartett.at auf unserer Homepage auch sehen. Mein Name ist Bernhard Jenny, neben mir sitzt Uschi Liebing und sie wird unseren Gast heute präsentieren.
Ja, vielleicht bevor ich den Gast präsentiere, das Thema der heutigen Sendung, das ist nämlich Asylrecht unter Druck. Und wir wollen einen kritischen Blick auf aktuelle Entwicklungen werfen. Es ist ja sicherlich vielen von euch, von Ihnen nicht entgangen, dass auch in den Regierungsverhandlungen und seither in den ersten Regierungsbeschlüssen das Thema Asyl ganz oben steht. Und es sind viele Entscheidungen getroffen worden, die mit Sicherheit umstritten sind oder sie sind noch sozusagen in Bearbeitung. Und wir haben hier einen Experten eingeladen vom Österreichischen Institut für Menschenrechte an der Universität Salzburg, nämlich Philipp Tschech. Vielen Dank für deine Zeit. Philipp Tschech ist Jurist und ist im Rahmen des Österreichischen Instituts für Menschenrechte auch zuständig dafür, die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu analysieren, was sie bedeuten im Hinblick auf die nationale Gesetzgebung. Und außerdem bist du unter anderem auch stellvertretender Vorsitzender des Runden Tisches Menschenrechte in der Stadt Salzburg. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ich hoffe, du bist nicht mit einem ganz schweren Koffer unterwegs, weil wir dir im Vorfeld viele Fragen zugeschickt haben, die uns beschäftigen. Vielleicht einmal die allererste Frage. Obergrenzen ist gerade mal wieder so ein bisschen ein Thema. Darf man eigentlich sagen, wir wollen jetzt keine Asylgesuche mehr entgegennehmen oder wir wollen das nur bis zu einer magischen Zahl von zum Beispiel, keine Ahnung, 10.000, 17.000, 20.000 oder wie auch immer?
Mhm. Ja, bevor ich auf die Frage antworte, möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung. Danke Uschi und danke Bernhard für die Gelegenheit, hier in diesem Format aufzutreten. Danke auch an das Team von FS1 hinter den Kameras und an den Mischern. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person und zur Frage, warum Asylrecht, Uschi hat schon erwähnt, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, ganz zentraler Player in der europäischen Menschenrechtslandschaft, der auch für Österreich und gerade für Österreich ganz immense Bedeutung entwickelt, weil ja die Europäische Menschenrechtskonvention, die Grundlage seiner Arbeit ist, in Österreich auch in Verfassungsrang steht. Das muss man mal vorausschicken. Aber es geht hier nicht nur um, sage ich mal, staatliche Bekenntnisse zu bestimmten Menschenrechten, sondern es ist auch ganz, ganz knallhartes sozusagen Verfassungsrecht. Das ist ja in der menschenrechtlichen Landschaft doch so, dass man unterscheiden kann zwischen eben diesen wirklich verbindlichen Normen und anderen völkerrechtlichen Verträgen, die halt schon auch eine gewisse Verbindlichkeit haben, aber halt nicht diesen Durchsetzungsmechanismus. Mhm. Und daher ist auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mittlerweile seit 30 Jahren auch für das Asylrecht ganz, ganz von zentraler Bedeutung. Also seine Urteile haben das ganz maßgeblich geprägt. Das nur vorweg.
Und das ist vielleicht, um es nochmal zu sagen, auch ein Alleinstellungsmerkmal für Österreich, oder? Es sind nicht alle
das
europäischen?
Ja, ich glaube, es gibt neben Österreich, glaube ich, noch einen Staat oder so, aber es ist wirklich die Ausnahme.
Ja,
also das ist
genau.
eine große Errungenschaft, würde ich sagen, die auch die Anwendung, die nicht nur die Umsetzung dieser Urteile erleichtert, sondern auch den Umgang mit der Konvention dem ein ganz starkes Gewicht verleiht. Also in Österreich ist das eigentlich in der juristischen Welt zumindest völlig unumstritten, dass die Europäische Menschenrechtskonvention in ihrer Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verbindlich ist und es gibt keine, eigentlich abgesehen vielleicht von ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen und Details, gibt es keine Beispiele, wo die österreichischen Höchstgerichte da die Gefolgschaft verweigern würden. Also das kann man ausschließen. Das nur vorweg. Jetzt zur eigentlichen Frage Obergrenze. Wir hatten die Diskussion schon 2015 oder 2016, also nachdem die Asylantragszahlen ja wirklich sprunghaft angestiegen sind infolge der Ereignisse in Syrien. Damals waren sie, glaube ich, deutlich über 120.000 Asylanträge in einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Und damals hatte die Regierung das schon ventiliert, hier eine Obergrenze einzuführen. Man hat es dann auch gemacht. Ich glaube, 50.000 Asylanträge hat man mal festgelegt. Ob das jetzt wirklich verfassungskonform ist und mit den Menschenrechten und mit dem Unionsrecht konform geht, wurde damals nicht geklärt, einfach aus dem Grund, also nicht durch ein Gericht geklärt, einfach aus dem Grund, weil man diese Zahl einfach nicht erreicht hat. Also bis das beschlossen war, ist die Welle schon so abgeebbt, dass es eigentlich eher Symbolpolitik war. Und deswegen weiß man jetzt, hat man jetzt nicht schwarz auf weiß von einem Gericht, ob das halten würde oder nicht. Ich traue mir aber schon zu sagen, und da glaube ich, bin in guter Gesellschaft, was die internationale Menschenrechtswissenschaft sozusagen betrifft, dass solche Obergrenzen weder unionsrechtlich noch menschenrechtlich vertretbar sind. Warum ist das so? Es ist einfach deswegen so, weil diese Verpflichtung, Asylanträge entgegenzunehmen und zu prüfen, die hat ja einen Grund. Ne? Der Grund ist einfach der ganz grundlegende Hintergrund dessen ist einfach der, dass sich die europäischen Staaten verpflichtet haben, in der Genfer Flüchtlingskonvention, in der Europäischen Menschenrechtskonvention und dann auch im Unionsrecht, also in der Grundrechtecharta beispielsweise, Menschen, die an die Grenzen kommen oder die Grenzen überschreiten, nicht in Länder zurückzuschicken, wo ihnen Verfolgung oder Gefahr droht. Und jetzt kann man natürlich Obergrenzen definieren, man kann das in irgendein Gesetz hineinschreiben, wir prüfen jetzt 25.000 Asylanträge. Das ist auch kein Problem, solange nur 25.000 Asylanträge gestellt werden. Dann ist es halt reine Symbolpolitik. Nur wenn halt dann der 25.000 und erste kommt, dann besteht ungeachtet dieser innerstaatlichen Obergrenzen natürlich die Verpflichtung, diese Person nicht zurückzuschicken. Und das heißt natürlich, dass man deren Asylantrag prüfen muss. Und jetzt kann es sein, dass dieser Asylantrag unberechtigt ist im Sinne von keine Verfolgungsgefahren hat, dann darf man die Person auch wieder zurückschicken. Aber man muss halt prüfen in einem rechtsstaatlichen Verfahren, und so weiter. Und daher sind diese Obergrenzen an und für sich, es ist, glaube ich, relativ klar, dass das an der faktischen Verpflichtung, Asylanträge entgegenzunehmen und zu prüfen, nichts ändern kann.
Also das heißt eigentlich, ich bin Freund von Vergleichen, auch wenn sie manchmal hinken, aber das wäre ungefähr so, wie wenn die Rettung beschließen würde, 1.500 Unfälle darf es geben, der 1.500 erste Notruf wird nicht angenommen, weil wir können nur 1.500 Mal ausrücken.
Ja, wenn man so will, ja. Kann man das so sagen. Ja. Ja.
Also eigentlich absurd.
Also ja, muss man wieder differenzieren. Ich glaube, die eine Sache ist die, wie will man das jetzt moralisch anhand der eigenen Maßstäbe rechtfertigen als zentraleuropäischer Staat. Darüber kann man politisch diskutieren. Die andere Frage ist jetzt eben die einfach theoristische, die menschenrechtliche, aufgrund eben der Menschenrechtskonvention, die verbindlich ist, aufgrund der europäischen Grundrechtecharta, aufgrund der europäischen Verträge, aufgrund der österreichischen Verfassung. Da gibt es diese Verpflichtung. Jetzt kann man, wenn man unbedingt will, darüber diskutieren, ob man diese Verpflichtungen irgendwie ändern kann. Ja, das ist jetzt theoretisch schon möglich, aber im Rahmen der jetzigen Rechtsnormen sind solche Obergrenzen eigentlich Makulatur. Man kann dann also eigentlich damit jetzt keine Begrenzungen einziehen und nichts ändern an der Verpflichtung, das zu prüfen.
Ich kann mich erinnern, wir hatten einmal eine Diskussion mit der Marianne Schulze darüber, was sozusagen der Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention überhaupt bedeuten würde oder ob er überhaupt machbar wäre. Genau. Also das ist sozusagen auch, gehört ein Stück weit auch zu dieser Diskussion. Ne?
Ja.
Also. aber jetzt, also die Frage, es wird ja politisch immer argumentiert, dass es einen Notstand gäbe. Mhm. Also dass sozusagen, ich sage jetzt mal plakativ, das Boot voll sei oder dass jedenfalls die Ressourcen im Boot oder für das Boot nicht ausreichen oder dass unsere Ressourcen, also es ist immer nicht ganz klar, auf welcher Ebene der Notstand sozusagen argumentiert wird, ob er sozusagen auf der Ebene der Kommune, auf der Ebene des Aufnahmesystems argumentiert wird oder auf der Ebene der Bildungseinrichtungen etc. Aber also das Thema Notstand haben wir ja in unterschiedlichen Aspekten dieser Asyldebatte. Mhm. Kann man da aus menschenrechtlicher Sicht etwas dazu sagen? Ließe sich da ein Notstand heranziehen als Argument, eine menschenrechtliche Verpflichtung auszusetzen?
Da muss man mehrere Dinge unterscheiden. Das Erste ist, welche Relevanz hat ein Notstand überhaupt im Hinblick auf die Menschenrechte, wenn es ihn denn gibt? Da muss man aber auch sagen, aufgrund dieser Verpflichtungen, gerade Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Verbot der Folter und der unmenschlichen und der niedrigen Behandlung, der gilt ja absolut. Und der ist ja auch der Hintergrund dafür, dass ich niemanden einer solchen Behandlung in einem anderen Staat aussetzen darf. Und das muss ich eben prüfen. Sonst kann ich riskiert, also wenn Österreich jetzt jemanden zurückschickt nach Syrien oder Afghanistan oder wo auch immer, wo der unter Umständen einer solchen Behandlung ausgesetzt würde, nicht, dann macht sie Österreich verantwortlich und das muss man halt prüfen. Und da ändert auch der Notstand nichts daran. Also wenn es einen Notstand gibt, dann ändert das, also das steht sogar in der Menschenrechtskonvention dezidiert drinnen. Nicht. Man kann bestimmte Grundrechte unter engen Voraussetzungen quasi suspendieren. Also man kann jetzt darüber reden, ob es jetzt momentan in der Ukraine wirklich notwendig ist, Gerichtsverfahren durchzuführen, die allen einzelnen Qualitätsstandards der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprechen. Also ist, glaube ich, gar nicht der Fall, aber da könnte man vielleicht Ausnahmen machen. Aber vom Artikel 3 MRK kann man keine Ausnahmen machen. Das heißt, selbst wenn es einen Notstand gäbe, zumindest an diesen grundlegenden dieser grundlegenden Verpflichtung, niemanden zurückzuschicken, dem Verfolgung droht, ändert der Notstand nichts. Und die zweite Ebene ist die jetzt, wenn man es jetzt umsieht in Österreich, drängt sich ein bisschen die Frage auf, woher kommt jetzt der Notstand, also worin besteht der genau? Kann man sagen, ja, ich glaube, so wie es die Bundesregierung versucht zu argumentieren, das Bildungssystem ist überlastet oder der Arbeitsmarkt ist unter Druck und Ähnliches. Das ist aber von dem, was ich jetzt aus menschenrechtlicher Sicht als Notstand definieren würde, schon ziemlich weit weg, weil aus zwei Gründen. Erstens ist das jetzt keine Bedrohungssituation für das Staatswesen als solches. Das Asylwesen ist auch nicht wirklich bedroht. Also wir haben ja Antragszahlen gehabt, letztes Jahr 25.000. Das ist für das BFA leicht zu bewältigen. Also es ist eine Herausforderung natürlich, aber es ist jetzt weit weg von einer Überlastung. Die Zahlen sind ja deutlich gesunken die letzten Jahre. Dass es Schwierigkeiten gibt im Bildungssystem gerade, will ich nicht in Abrede stellen, aber daraus einen Notstand herzuleiten, halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Man muss ja dazu sagen, so Berufung auf einen Notstand ist zumindest aus meiner Sicht immer problematisch, weil wenn man jetzt den Notstand heranzieht, um Grundrechte auszusetzen, dann sollte man sich schon die Frage stellen, macht man da eine Tür auf zu einer gefährlichen Entwicklung, weil wer definiert, was ein Notstand ist? Und jetzt kann man sagen, ja, es kann Situationen geben, jetzt denken wir zurück an die Corona-Situation, da kann es notwendig sein, von bestimmten Grundrechten Ausnahmen zu machen. Da kann man halt einmal vielleicht ein paar Monate lang keine Gerichtsverfahren durchführen, wenn es jetzt sein muss. Da muss man vielleicht die Besuche aussetzen in Gefängnissen und Ähnlichem. Nicht? Das berührt alles die Grundrechte. Da gibt es einen Notstand, das ist durchaus gerechtfertigt. Aber jetzt zu sagen, naja gut, wir haben jetzt in einzelnen Bundesländern, also wahrscheinlich, ich sehe nur in Wien der Fall, nicht? Wir haben jetzt quasi Überlastungssituationen, jetzt rufen wir Notstand aus und setzen die Grundrechte aus. Mhm. Damit macht man die Tür auf, da kann man ja sehr viele Dinge dann heranziehen, um sich auf so einen Notstand zu berufen. Zumal ja auch das insofern nicht ganz unproblematisch ist, als diese Situation ja nicht außerhalb des Einflussbereichs der staatlichen Stellen liegt. Nicht? Also es ist ja ein Unterschied, ob jetzt da Pandemie ausbricht oder Naturkatastrophe oder ob jetzt quasi staatliche Institutionen an eine Überforderungsgrenze kommen. Das passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen. Diese Entwicklung kennt man schon länger. Also, und wenn dann der Staat da quasi zuschaut, halt nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellt und dann nach zwei oder drei Jahren sagt, jetzt haben wir aber einen Notstand, jetzt haben wir überlastet, jetzt müssen wir da ja, Grundrechte aussetzen, dann, wie gesagt, heute das für problematisch, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Und das Argument des Budgetdefizits und des Defizitverfahrens, also ich meine, man könnte ja sagen, wir können uns schlichtweg nicht leisten, dass wir diese teuren Asylsuchenden aufnehmen. Also das ist ja ein Argument, was durchaus vorgebracht wird, ne? Indem man sozusagen versucht zu schauen, welche Ausgaben entstehen denn in welchem Ministerium und wie können die sozusagen dem einzelnen Asylsuchenden zugeordnet werden und mit welchem finanziellen Rucksack auf den Schultern kommt dieser Mensch denn dann eigentlich hier
ja,
an?
Also jetzt muss man, glaube ich, auch wieder differenzieren. Es gibt jetzt die politische Ebene, man kann schon entscheiden, wohin sollen staatliche Ressourcen fließen, kann man da vielleicht bei Dingen einsparen oder nicht. Aber jetzt an der Verpflichtung, Asylverfahren durchzuführen und die Menschen aufzunehmen im Fall eines Asylgrunds, kann das sicher nichts ändern. Da kann man jetzt vielleicht noch darüber diskutieren, ob da jetzt gewisse, weiß ich nicht, Einkürzungen oder Einschränkungen bei Sozialleistungen gerechtfertigt sind, wenn das Budget wirklich so unter Druck gerät. Mhm. Ja, da kann man politisch darüber diskutieren. Aber jetzt an der grundsätzlichen Verpflichtung, Asylberechtigte aufzunehmen, ändert das sicher auch nichts. Zumal, ja, also budgetäre Restriktionen schön und gut, nicht, aber man darf, glaube ich, auch nicht aus dem Auge verlieren, dass wir in Österreich immer noch in einem sehr wohlhabenden Staat leben, wo, denke ich, vieles leistbar ist. Ne?
Ja, ich habe manchmal den Verdacht, dass genau diese Unverrückbarkeit, diese Unverhandelbarkeit der Menschenrechte, das ist, was viele Geister provoziert, nachzudenken, wie man denn doch noch herumkommen könnte, weil es sonst ja kaum sozusagen etwas so grundsätzlich und unverrückbar gilt wie die Menschenrechte. Und das ist offensichtlich schwer zu verkraften, oder?
Ja, ich glaube, dass das manchmal, also von manchen wird so ausgelegt oder unterstellt, denjenigen, die eben auf die Menschenrechte hinweisen, dass das quasi ein Argument wäre, um Dinge aus der politischen Diskussion herauszunehmen, also quasi zu immunisieren und sagen, das ist jetzt einfach, das ist einfach so. Ich mache jetzt wirklich gar nichts anderes. Ich sage, gewisse Dinge stehen außer Streit, da kann man jetzt nicht wirklich drüber diskutieren. Über andere kann man diskutieren, aber manches halt ist eigentlich nicht, steht nicht zur Disposition. Das ist aber eigentlich die Grundidee der Menschenrechte. Es gibt Dinge, die sind eben mit gutem Grund auch dem Zugriff der demokratisch legitimierten Mehrheit entzogen. Also hat natürlich auch wieder Grenzen. Mit einer Zweidrittelmehrheit im österreichischen Nationalrat kann ich wahrscheinlich auch die Europäische Menschenrechtskonvention ändern oder kündigen. Mit allen Konsequenzen, die das hätte. Aber solange die Zweidrittelmehrheit nicht hat, mit einer einfachen Mehrheit, geht es eben nicht. Und das hat eben gute Gründe, weil man eben erkannt hat, spätestens nach 1945, dass eben auch im Rahmen des Rechts, eines quasi Rechtsstaats, Unrecht passieren kann. Und da gibt es eben politische Minderheiten, gesellschaftliche Minderheiten und so weiter, die man eben davor schützen muss, dass die Mehrheit einfach drüber fährt.
Das ist quasi eine Grundidee. So vor diesem Anzweifeln und vor diesem Rundherum diskutieren, weil jetzt quasi die letzten Überlebenden des Holocaust gestorben sind oder am Sterben sind, ist das jetzt sozusagen deswegen ein Generationenthema, dass quasi es niemanden mehr gibt, der das so klar vor sich hat, warum die Menschenrechte überhaupt in dieser Form gelten?
Also ob es jetzt genau damit zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass eines der Grundprobleme in diesem Menschenrechtsdiskurs darin besteht, dass die meisten Menschen glauben, dass die Menschenrechte immer nur den anderen nützen und ihnen selbst halt entweder etwas an ihrer Freiheit nehmen oder ihre demokratischen Rechte beschneiden oder halt sie irgendwie einschränken. Und ich glaube, dass vielen Leuten immer nicht bewusst ist, dass sie eigentlich auch ständig von den Menschenrechten profitieren oder die genießen. Das ist, halt schon so selbstverständlich, Gott sei Dank, dass es uns nicht auffällt. Nicht? Also, um nochmal das Beispiel Corona heranzuziehen, da habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl gehabt, es gibt jetzt plötzlich so Bewegungen, wo den Leuten auffällt, Moment, das trifft mich genauso nicht, weil jetzt gibt es einen Lockdown und plötzlich darf ich nicht mehr aus dem Haus, wenn ich will. Nicht? Oder plötzlich darf ich nicht mehr ins Kino oder wohin auch immer. Ich darf keine Leute treffen, ich bin eingeschränkt in meiner Erwerbstätigkeit und so weiter. Ja. Nicht? Und plötzlich ist das aufgepoppt und aha, okay, da gibt es ja, was. Es gibt Menschenrechte auf Privatleben, auf Freizeit, auf Kultur, auf Kunst, auf Erwerbstätigkeit und so weiter. Nicht? Aber ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen, das wirkliche Bewusstsein für den Wert der Menschenrechte, den vermisse ich ein bisschen.
Ich würde gerne noch mal zurückgehen zu dieser Frage der Zurückweisung an den Grenzen. Das würde dann ja aber auch Deutschland auch betreffen. Ja? Also was du sagst, also das heißt, diese Diskussion, die es in unserem Nachbarland Deutschland gibt, darüber Grenzen dicht zu machen und eben genau keinen Asylsuchenden mehr durchzulassen oder keine Asylsuchenden mehr durchzulassen, wäre dann ja eigentlich in genau der gleichen Art und Weise nicht machbar, nicht möglich. Weil in der deutschen Diskussion wird immer argumentiert, jeder, der sozusagen an einer deutschen Grenze steht, ist durch ein sicheres Drittland durchgereist. Ja? Ja. Oder einen sicheren Drittstaat.
Gut, das gilt für Österreich genauso. Ne? Für Österreich ist ja umgeben von sicheren Drittstaaten. Rechtlich ist es in Deutschland nicht wirklich anders mit dem Zusatz. Problem unter Anführungszeichen, dass es in Deutschland auch noch im Grundgesetz ein Recht auf Asyl gibt, das explizit da drinnen steht. Also da ist es eigentlich die Hürde noch höher. Jetzt kann man natürlich sagen, die Verpflichtung besteht darin, niemanden dorthin zurückzuschicken, wo ihm Verfolgung droht. Ne? Das schließt jetzt nicht aus, jemanden in einen anderen Staat, vor allem in einen anderen Staat der Europäischen Union zu schicken, weil ja die Europäische Union als Wertegemeinschaft auch darauf beruht, zu vertrauen den anderen Mitgliedstaaten, dass die eben jeden, der dort sich aufhält, entsprechend behandeln und dann nicht zurückschicken in wiederum einen anderen Staat, wo dann Verfolgung droht. Diese Pläne sind aber natürlich auch deswegen problematisch, weil jetzt, wenn Deutschland seine Grenzen dicht macht und keine Asylanträge mehr annimmt, dann bedeutet das im Grunde genommen das Ende des europäischen Asylraums und des Asylsystems, weil was wird passieren? Also die Staaten, also es wird vor allem Österreich betreffen, vermutlich
Domino-Effekt.
Domino-Effekt natürlich, weil die Österreicher werden dann sagen, naja, das sind natürlich so viele, ne? Deutschland ist ja eines der Hauptzielländer, eines der Länder, die pro Kopf sehr viele Asylanträge haben. Und ja, wenn die niemanden nehmen, dann werden halt viele von denen in Österreich landen und Österreich wird dann genau das Gleiche tun und halt dann seine Südgrenzen quasi dicht machen. Nicht? Also, und das ist ja genau das, was die Europäische Union schon auch ausmacht, nicht nur, aber auch dieser gemeinsame Raum der freien Bewegung ohne Grenzen, der halt, wie man es in den letzten Jahren gesehen hat, zunehmend unter Druck gerät und
begrenzt wird.
Begrenzt wird, ja, die Grenzen werden wieder hochgezogen. Ja. Und an und für sich soll es ja, oder gibt es ja zwar nicht ganz gut funktionierend, aber doch, es gibt Mechanismen in Europa, die eben hier eine Lastenverteilung sicherstellen sollen und eben eine Zuständigkeit regeln. Welcher Staat soll jetzt Asylverfahren durchführen?
Ja.
Und ja, insofern ist natürlich auch dieser Plan von der neuen deutschen Regierung unionsrechtlich sehr problematisch. Nicht? Das muss man auch klar sagen.
Noch ist es, glaube ich, kein Plan. Da gibt es, glaube ich,
das ist die Idee.
Es geistert manchmal so das
Märzplan herum.
Ja, genau.
Wahlkampfidee, ne?
Was wirklich
genau,
ein Plan ist.
Genau. Wird sich denn aus deiner Sicht durch das GEAS, durch das neue gemeinsame europäische Asylsystem etwas verändern? Dort ist ja eigentlich die Idee, Asylverfahren viel stärker an die Außengrenzen hin zu verlagern. Mhm. Also ich habe noch gar keine konkrete Vorstellung, wie das passieren soll. Ich weiß nur, dass sozusagen in der Theorie nur diejenigen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben auf Anerkennung, eigentlich in den jeweiligen europäischen Ländern zu Asylverfahren kommen sollen und die anderen aber dann tatsächlich an die Außengrenzen, ich weiß es nicht, zurückgeschickt werden oder sollen sie an den Außengrenzen aufgehalten werden und dort sozusagen, interniert darf man ja nicht sagen, aber dort sozusagen in Warteräume gebracht werden? Also wie kann man sich das vorstellen, menschenrechtskonformer Weise?
Naja, die Grundzüge oder ein wesentlicher Baustein des neuen gemeinsamen europäischen Asylsystems besteht eben genau darin, dass man in Zukunft die Asylverfahren möglichst an die Außengrenzen auslagert. Das heißt nicht in die Drittstaaten, aber in die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen. Und zwar soll es so funktionieren, dass wer immer an der Grenze aufgegriffen wird, oder es gibt halt dann nur so Bestimmungen für Personen, die halt illegal die Grenze überschreiten und dann relativ schnell gefasst werden. Also all diejenigen sollen an der Grenze in so etwas Ähnlichem wie Aufnahmezentren, wie das dann genau ausgestaltet sein wird, wird man sehen. Die sollen dort einmal sich aufhalten und dort gibt es ein Screening-Verfahren, das innerhalb von 7 Tagen abgeschlossen werden soll, wo eben die Identität geprüft wird, ein Gesundheitscheck, ein Sicherheitscheck und die Vulnerabilität, also die Frage, ob besondere Verletzlichkeiten bestehen, das wird alles dort geprüft, möglichst schnell. In dieser Zeit muss sich die Person dort aufhalten. Die wird nicht interniert, zumindest rechtlich. Also die Kommission bemüht sich zu betonen, dass das keine Haft ist. De facto wird es wohl aber so sein, dass die Personen, ähnlich wie das jetzt, das dürfte ein bisschen das Vorbild gewesen sein, die ungarischen Transitzonen an der Grenze, wo halt die Alternative für die betroffenen Personen darin besteht, entweder sie bleiben in diesem Aufnahmezentrum
oder das Verfahren
wird
eingestellt.
Und das Verfahren ist eingestellt. Also ja, es ist wohl streng juristisch gesehen keine wirkliche Haft, aber de facto ähnelt sie das halt sehr. Nicht? Und das Ganze wird dann auch noch sozusagen juristisch abgesichert mit der Fiktion der Nichteinreise. Das heißt, die Personen sind zwar menschenrechtlich betrachtet sehr wohl in der Hoheitsgewalt des Mitgliedstaats, weil der bestimmt de facto über ihr Schicksal. Aber das Unionsrecht sagt dann, die Personen sind eben rechtlich nicht eingereist. Deswegen werden sie dann eigentlich nicht ausgewiesen, sondern sie werden halt dann einfach nicht hereingelassen. Nicht?
Wenn das also ein Container Niemandsland.
Das ist quasi Niemandsland. Dort werden halt Beamte der Mitgliedstaaten, vermutlich auch von der Europäischen Asylagentur oder. Wenn es wirklich. Also, so wie das am Papier entworfen ist, wenn das funktionieren würde, könnte das ja bedeuten, dass man eben dann Asylsachbearbeiter aus den Mitgliedstaaten dorthin schickt, weil die werden ja dann quasi im Mitgliedstaaten nur in sehr viel geringerem Maße gebraucht, weil ja das die allermeisten Verfahren dann an der Grenze abgehandelt werden.
Erinnert ein bisschen an Albanien?
Ja, Albanien ist dann nochmal die verschärfte Version, wo man dann praktisch das überhaupt in den Drittstaat quasi auslagert.
Genau.
Und was du angesprochen hast mit den Staaten mit den geringen Anerkennungsquoten, da ist jetzt eben, da steht in der Verordnung drinnen, dass eben bei Staaten, die eine Anerkennungsquote von weniger als 20% haben, was meiner Meinung nach sehr hoch angesetzt ist, bei Staatsangehörigen dieser Staaten ist dann zwingend ein Grenzverfahren durchzuführen. Das heißt, selbst nach Abschluss dieses Screening-Verfahrens gibt es dann gleich ein Grenzverfahren, das auch sehr schnell gehen soll. Also gibt es dann auch verkürzte Fristen für die Behörde, verkürzte Rechtsmittelfristen. Und dann soll das eben quasi dort an der Grenze schon erledigt werden.
Jetzt gibt es ja so ein paar Erfahrungen mit ähnlichen Einrichtungen auf griechischen Inseln und da sind ja also die Berichte zumindest eher desaströs, was den Zugang zu Rechtsschutz angeht, aber auch was sozusagen die Aufnahmebedingungen dort vor Ort angeht, die Versorgung angeht. Und man hat das Gefühl, das ist sozusagen eine Einrichtung, die eher der Abschreckung dienen soll von der Art und Weise, wie sie sozusagen ausgestattet ist, als dass sie einer schnellen und würdevollen Verarbeitung von Asylanträgen dienen soll. Also das.
Also ich glaube, dass die Umsetzungsfristen laufen ja noch. Also das Ganze tritt erst in gut einem Jahr in Kraft. Vieles wird dann wirklich daran, wird man daran sehen, wie das dann in der Praxis funktioniert. Also im Papier ist die Idee ja nicht gänzlich abwegig. Die Kommission bemüht sich ja zu betonen, es gibt sehr wohl dort Rechtsschutz, es gibt Zugang von NGOs, es gibt Zugang der OPCAT, also der Antifolter-Besuchskommissionen und so weiter. Ob das in der Praxis wirklich so funktionieren wird, ist. Ja, also brauche ich mir jetzt keine Prognose zu geben. Ich meine, extrem optimistisch bin ich jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Es wird wohl auch daran liegen, vermute ich mal, ob man dann diese Last wiederum den Mitgliedstaaten, den Betroffenen aufbürdet oder ob die Europäische Union dann vor allem durch die Asylagentur dann halt sich verstärkt dort engagiert, nicht? Weil die Europäische Union zumindest das Interesse hat und auch die Kapazitäten und die nötigen Finanzen, um dann dort wirklich die entsprechende Infrastruktur zu bauen. Nicht? Wenn man das dann wieder auf einzelne Mitgliedstaaten abwälzt, wie in Griechenland oder Italien, die haben erstens wenig Interesse daran, dass es funktioniert und sie haben vielleicht dann nicht unbedingt die Ressourcen dafür. Und also man kann sehr vieles falsch machen bei der Umsetzung.
Ja, also jetzt ist aber nun auch Frontex beispielsweise als EU-Agentur eigentlich auch nicht frei von Vorwürfen und auch steht jetzt nicht in dem Ruf, immer menschenrechtskonform sozusagen zu handeln, gerade was Pushbacks angeht oder das Aufgreifen von Menschen in Seenot etc. oder die Unterstützung oder wie was auch immer.
Also da gibt's, in Seenot bringen und genau, rausfahren.
Ja. Genau, also da gibt es ja ganz viel, was da also eher intransparent eigentlich, muss man sagen, abläuft und was zumindest von NGO-Seiten sehr stark kritisiert wird, wo also dann auch eine fehlende, ein Mechanismus fehlt, dass das Ganze öffentlich tatsächlich und transparent untersucht wird und nachgeforscht wird, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Also überhaupt ein Monitoring eigentlich. Ne?
Ja, ja, sicher. Also ich würde jetzt da nicht blind darauf vertrauen, dass das besser das funktioniert, wenn es die Union macht. Ich glaube nur, dass eben das die Chancen erhöht zumindest. Ja. Also wenn es die Mitgliedstaaten machen, weil natürlich ein Grundproblem des europäischen Asylsystems immer schon war und halt immer noch ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, die mangelnde Solidarität und die ganz nicht funktionierende Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen zwischen den Staaten an der Außengrenze und denen im Inneren. Mhm. Und das merkt man dann halt auch nicht, weil natürlich kann man nachvollziehen, dass Griechenland oder Italien kein wahnsinnig großes Interesse daran hat, jetzt alle Asylanträge für Europa zu erledigen und alle Asylwerber dort unterzubringen und dann auch noch zuständig zu sein für die Versorgung der anerkannten Flüchtlinge. Das kann nicht funktionieren.
Daher also dann geht es tatsächlich auch wirklich darum, da sozusagen politisch einen Verteilmechanismus auch zu etablieren, installieren und den aber auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen.
Genau, wobei da die...
Als Europa gemeinsam.
Als Europa gemeinsam, genau.
Genau, das ist ja an für sich die Idee schon seit mindestens 10 Jahren, also seit dem letzten Asylreform 2013, dass man halt quasi einen gemeinsamen Status schafft, nicht, um eben auch die Zuständigkeit zu regeln, zu verhindern, dass die Personen dann sogenannt sekundär herumwandern, weil sie sich halt dann quasi einen Staat aussuchen. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass halt die Grundstruktur der Lastenverteilung nicht angegriffen wurde. Nicht? Also wir haben ja das Dublin-System, das dann nicht mehr so heißen wird. Es gibt eine Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung, die aber in Wirklichkeit an dieser Zuständigkeitsverteilung nichts ändert. Es gibt halt einen Solidaritätsmechanismus, der halt dann gewissen Beistand von anderen Staaten und so weiter gewährleisten soll. Aber ich glaube, dass es halt politisch extrem schwierig ist, da Kompromisse zu finden. Nicht? Wenn man da Mitgliedstaaten dabei hat, wie Ungarn beispielsweise, die halt stolz drauf sind, mehr oder weniger, zumindest die Regierung, dass sie keinen einzigen Asylantrag positiv erledigt haben, kann man sich vorstellen, wie groß da die Bereitschaft ist, sie zu beteiligen an so einem wirklichen europäischen Verteilungsmechanismus.
Und die rechtlichen Standards sind ja im Hinblick auf die Anerkennung auch sehr unterschiedlich.
Gibt es zwar an und für sich schon mindestens seit 10 Jahren die gemeinsamen Standards, rechtlich, nicht, in den entsprechenden Richtlinien, aber man sieht ja, dass eben auch Asylwerber aus dem gleichen Staaten in jedem Land unterschiedliche Chancen haben. Also
genau.
Das ist ja wohl ein Punkt, den man ganz, ganz schwer dann wirklich vereinheitlichen wird können, praktisch betrachtet.
Und dann gibt es auch noch den Faktor, dass ja sozusagen, nachdem die Diskussion ja politisch durchwachsen ist und es immer unterschiedlichste Interessen gibt, dass das Nicht-Funktionieren von etwas wie zum Beispiel auf den griechischen Inseln, das wird ja dann oft auch als bewusstes Abschreckungsbeispiel zitiert. Das heißt, manchen ist es sehr recht, dass das so wirkt, weil man will ja quasi nicht nach außen so wirken, es wäre alles in eitel Wonne, wenn man nach Europa kommt, sondern man will ganz bewusst diesen Effekt haben und setzt darauf, dass leidende Menschen vielleicht anderen nachrückenden Menschen mitteilen, hier ist es katastrophal. Das ist sozusagen mit ein Faktor. Das heißt, das Nicht-Funktionieren dieser Strukturen ist auch politisch erwünscht für manche.
Ja, also das glaube ich, kann ich unterstreichen. Ich glaube, dass das Grunddilemma der europäischen Asylpolitik besteht ja in einem fast schon schizophrenen Gegensatz. Einerseits hat man sehr hohe Standards, was die Anerkennung betrifft, was die Versorgung betrifft während des Verfahrens, was den Rechtsschutz betrifft, was dann die Rechte im Asyl betrifft, also nach der Anerkennung. Das ist nicht nur Papier, das ist auch in der Praxis gewährleistet, aber gleichzeitig hat man halt seit 10 oder 20 Jahren extreme Abschottungspolitik und versucht halt um jeden Preis zu verhindern, dass irgendjemand hereinkommt. Genau. Und es gibt schon seit langem keine Botschaftsverfahren mehr, es gibt keine Möglichkeit vom Ausland aus, einen Antrag zu stellen und sagen, bitte, ich bin politisch verfolgt oder was auch immer, darf ich kommen? Das geht einfach nicht. Wer will, wer in Europa Schutz suchen will, der muss irgendwie illegal die Grenzen überschreiten.
Genau, es gibt nur die illegale.
Genau, und natürlich ist das ein weiteres Dilemma, dass halt einen relativ großen Teil der Asylwerber gibt, die halt de facto keine Asylgründe haben. Ne? Das muss man auch sagen. Und jetzt kann man halt politisch diskutieren, nimmt man jetzt in Kauf, dass manche in den Genuss kommen von Leistungen, die ihnen nicht zustehen, unter Anführungszeichen.
Nimmt oder man in Kauf, vielleicht nicht nur von Leistungen, sondern überhaupt von einem Aufenthaltstitel.
Genau, also,
von
Aufenthaltstitel.
Häufig geht es ja gar nicht um Leistungsbezug, genau, sondern häufig geht es ja einfach nur darum, sozusagen sich eine Möglichkeit zu erschließen, wie man eben arbeiten kann und genau, wie man eine Familie in einem Herkunftsland eben absichern kann, die man dort nicht absichern könnte. Ne? Also genau, ich denke, es gibt ein ganzes Spektrum von Motivlagen und es gibt eben relativ wenige Möglichkeiten der Zuwanderung und mhm, das Asylsystem ist sozusagen noch einmal eine Möglichkeit, einerseits Schutz zu suchen, aber andererseits eben auch aus anderen Motiven eben genau, ja, zuzuwandern, sicher, und dann eben doch ja, zumindest überprüft zu werden. Ne? Aber vielleicht noch mal zurück. Du hattest gerade gesagt, dass wir relativ hohe Standards haben, in Österreich eben auch. Aber eigentlich sägen wir gerade ein bisschen an den Standards, wenn ich das richtig beobachte. Und da gibt es zum Beispiel eben sozusagen diese Frage, ein Standard ist der Familiennachzug, mhm, ne? Dass ich quasi über den Artikel 8 ERHK mhm, eigentlich ein Recht auf Familienleben habe und dass ich im Asylverfahren eben dann, wenn ich tatsächlich Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention bekomme, dann eben auch das Recht habe, Angehörige meiner Kernfamilie zumindest nachzuholen. Und das wird jetzt gerade ausgesetzt für die Asylberechtigten oder auch für die Subsidiärschutzberechtigten, die ja ohnehin eigentlich eine Wartefrist mhm, haben von 3 Jahren. Oder wie ist das jetzt genau in der Diskussion?
Nein, wir haben jetzt, der Innenminister hat das ja groß angekündigt schon, diesen sofortigen Stopp des Familiennachzugs, steht da im Regierungsprogramm. Umgesetzt wird es gerade, also es gibt jetzt dann einen Entwurf im Parlament seit letzter Woche mhm, mit einer Begutachtungsfrist, glaube ich, bis Ende nächster Woche. Da wird man, also es sollte relativ schnell gehen, zumindest wenn es nach dem Willen der Politik und des Gesetzgebers geht. Was in dem Entwurf vorgesehen ist, ist kein wirklicher völliger Stopp des Familiennachzugs. Also muss ich vielleicht dazu sagen, wir reden hier nur vom asylrechtlichen Familiennachzug, der eben ja, genau das besagt, wenn ein Familienmitglied als anerkannter Asylwerber in Österreich, also nicht als Asylwerber, sondern als anerkannter Flüchtling im Sinne der Flüchtlingskonvention in Österreich lebt, dann hat er eben ein Recht darauf, dass er seine Kernfamilie nachholt. Das steht übrigens nicht nur im Artikel 8 EMRK, Recht auf Familienleben, das steht auch in der Genfer Flüchtlingskonvention, das steht auch in der Grundrechtecharta und das steht auch in der Kinderrechtskonvention. Und was jetzt der Gesetzgeber sich vorstellt, ist, dass man zwar weiterhin diese Anträge stellen kann, also die Anträge funktionieren so, dass die Familienangehörigen bei der Botschaft oder beim Konsulat im Ausland einen Antrag stellen auf ein Visum. Die Botschaft fragt dann auch in Österreich beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, ob Chancen bestehen auf Familiennachzug. Also das BFA prüft dann eben, ist das jetzt wirklich ein Familienangehöriger? Manchmal wird dann nur geprüft, ob es Wohnraum gibt und so weiter. Und wenn das BFA sagt, ja, die Chancen stehen gut, dann gibt es eben ein Visum zur Einreise und in Österreich gibt es dann ein Asylverfahren, das dann positiv erledigt wird, mhm, weil ja aufgrund der Asylgewährung für das Familienmitglied das einfach erstreckt wird. Ja, und die Idee ist jetzt die, dass man ins Asylgesetz eine neue Bestimmung reinschreibt, die einfach besagt, na, man kann weiterhin den Antrag stellen im Ausland beim Konsulat oder bei der Botschaft. Aber die Behörde muss nicht binnen 6 Monaten entscheiden. Ne? Normalerweise haben wir in Österreich im AVG eine Entscheidungsfrist von 6 Monaten. Das wird eben dann ausgesetzt unter der Voraussetzung, dass die Bundesregierung mit einer Verordnung feststellt, dass ein Notstand besteht. Mhm. Das werden sie machen, nicht, weil sonst braucht uns das Gesetz nicht ändern. Und unter Berufung auf diesen Notstand heißt es eben, man kann es weiterhin beantragen, aber es wird eben dann einfach nicht geprüft, solange die Verordnung gilt. Das Gesetz soll, glaube ich, 18 Monate lang gelten. Und die Verordnung kann halt dann auch früher aufgehoben werden, wenn die Regierung mhm, der Meinung wäre, dass der Notstand jetzt quasi vorzeitig geendet hat. Ja, man hat dann noch eine Ausnahme eingebaut, weil offenbar dann doch erkannt wurde, dass die Bestimmung einfach so ganz offensichtlich verfassungswidrig wäre. Man hat jetzt hineingeschrieben, wenn der Familiennachzug binnen dieser 6 Monate aus Gründen, also die Klacht DMRK, also Recht auf Familienleben, zwingend geboten ist, dann wird trotzdem geprüft und trotzdem das Visum erteilt.
Das heißt, wenn die Sehnsucht groß genug ist oder wenn Versorgungsleistung zu erbringen ist oder wenn der Mann nicht alleine kochen kann oder wenn Kinder zu beaufsichtigen sind oder, also das ist ja doch, für mich klingt das jetzt ein bisschen zynisch.
Zynisch?
Ja, also ich meine, wann ist sozusagen
Familie dringend?
Wann ist Familie dringend?
Naja, der Hintergrund, glaube ich, also ich würde jetzt nicht missverstanden werden, das ist jetzt nicht bei persönlicher Meinung, sondern ich glaube, das ist das, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat. Der Gesetzgeber wollte aus irgendeinem Grund, oder ich habe jetzt halt die Vermutung, es wurde überlegt, was kann man jetzt machen, nicht, vor dem Hintergrund eines tatsächlichen oder vermeintlichen gesellschaftlichen Drucks irgendwas zu ändern. Nicht? Also ich glaube, dieser Terroranschlag in Villach ist da halt wieder mal instrumentalisiert worden, um quasi das Bedürfnis zu erzeugen oder wahrzunehmen, irgendwas zu ändern. Und dann ist man halt auf die Idee gekommen, naja, den Zuzug unter Anführungszeichen von Asylwerbern kann man ja schlecht steuern, das haben wir ja schon besprochen, aber den Zuzug von Familienmitgliedern kann man halt bis zum gewissen Grad steuern. Das finde ich zwar problematisch, weil das hat an sich mit diesem Terroranschlag überhaupt nichts zu tun, aber es ist halt politischer Aktionismus offensichtlich. Und der Gesetzgeber hat aber dann doch erkannt offensichtlich, dass das eben zumindest diese Ausnahmeklausel braucht mit dem Verweis auf Artikel 8 DMRK, weil sonst wäre das, wie gesagt, auf den ersten Blick verfassungswidrig. Jetzt kann man sagen, okay, der Artikel 8 DMRK garantiert ein Recht auf Familienleben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass jetzt jede Familie oder jedes Familienmitglied ein Recht darauf hat, dass nach Österreich zu dem Vater, Mutter, minderjährigen Kind nachzieht. Nicht? Also da muss man halt differenzieren. Das ist zwar aus humanitären Gesichtspunkten wünschenswert, auch aus Sicht der Flüchtlingskonvention und als Recht der Kinderrechtskonvention wird es meistens geboten sein, aber es ist halt, wenn man es jetzt reduziert auf den harten Kern des Verfassungsrechts, Artikel 8 DMRK, dann sind das eben nicht alle Fälle, sondern sind das die Fälle, wo halt ein besonderes Bedürfnis besteht an einem Nachzug, beziehungsweise, so wie es der Gesetzgeber jetzt formuliert hat, muss der Nachzug in dieser Zeit zwingend geboten sein. Und jetzt sagt auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, es gibt eben Fälle, wo der Nachzug geboten ist, also gerade wenn Kinder betroffen sind, da kommt es dann darauf an, wie es jetzt, also es kommt nicht darauf an, ob der Mann kochen kann oder nicht, sondern es kommt dann darauf an, wie ist jetzt die konkrete Situation. Nicht? Also sind jetzt zum Beispiel minderjährige Kinder alleine in einem Drittstaat nicht? Oder im Herkunftsstaat? Gibt es jetzt Fünfjährige, die allein in Syrien sind oder irgendwo in einem kurdischen Lager oder was auch immer, dann wird das natürlich dafür sprechen, dass man das Kind möglichst schnell da rausholt. Wenn das Kind jetzt aber, keine Ahnung, 16 ist und bei den Großeltern lebt und eigentlich gut versorgt ist, dann wird man halt argumentieren können, naja, das ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Nicht? Das ist zwar wünschenswert, Familienleben, die haben ja Recht darauf, aber wenn es halt überragende öffentliche Interessen gibt, die dagegen sprechen, dann müssen die das halt in Kauf nehmen und dann müssen sie halt warten. Und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat judiziert, dass so Wartefristen so bis zu 2 Jahren schon unter Umständen hinnehmbar sind. Nicht? Also das heißt,
wenn der 16-Jährige dann 2 Jahre später volljährig ist, kann er eh nicht mehr als Familienangehöriger.
Das ist dann das nächste Problem. Ja, aber zumindest gibt es Situationen, wenn jetzt, also eben in dem Anlassfall beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war es so, dass halt ein syrischer Arzt und die Kinder waren lange erwachsen, die ist gar nicht gegangen, aber und seine Ehegattin, die jetzt, glaube ich, relativ unbehelligt gelebt hat, da hat man gesagt, okay, eine gewisse Frist ist schon okay, aber halt, ich glaube, in dem Fall waren auch zwei Jahre auch zu lang. Aber jetzt, es kann sein, dass man eben, dass der Verfassungsgerichtshof oder dann letztendlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das akzeptiert und sagt, na gut, also man weiß ja noch gar nicht, wie lange genau diese Verordnung dann gelten soll, aber jetzt ja 18 Monate zu warten, ist vielleicht noch hinnehmbar. Also ich halte es persönlich auch für problematisch, zumal man ja dann dazu sagen muss, diese Aussetzung der Frist von 6 Monaten heißt ja nicht, dass das noch 6 Monaten erledigt ist. Das heißt nur, dass 6 Monate mal gar nichts passiert. Und dann muss ja trotzdem das Verfahren noch geführt werden. Und das heißt, im Endeffekt summiert sich dann die Zeit der Trennung, die ja vorher auch schon eine Zeit lang gedauert hat, das summiert sich dann schon sehr. Also, und es ist natürlich schon die Frage, wodurch genau rechtfertigt man das jetzt? Also warum ist das jetzt so wichtig, dass die Personen nicht kommen? Gerade bei den Kindern.
Wo ist das öffentliche Interesse? Also,
ja, genau. Also wo genau liegt das? Jetzt kann man sagen, gerade bei denen, die besonders schutzbedürftig sind, nämlich bei kleinen, minderjährigen Kindern, die schulpflichtig sind, da hat man anscheinend das öffentliche Interesse, weil die sonst das Bildungssystem überlasten. Und bei denen, die halt dann eben bei erwachsenen Ehepartnern ohne Kinder die gefährden das öffentliche Interesse dann ja eigentlich eh nicht, weil die haben jetzt mit dem Bildungssystem nichts zu tun. Nicht? Ja. Und vielleicht belasten sie ja den Arbeitsmarkt nicht, weil sie in Mangelberufen tätig sind oder was auch immer. Also ja. Das, ob das jetzt
noch dazu würde ich sagen, dass ja die Wahrscheinlichkeit, nachdem immer die Integration gefordert wird, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stabil sein Leben hier entwickelt, ist ja wohl tatsächlich so größer, wenn ein Familienverband da ist, also wenn jemand als Einzelperson hier ist und ständig zittern muss um das Leben seiner Frau, seiner Kinder, ganz woanders.
Ja. Naja, es gab erst kürzlich eine Studie, ich bin nicht sicher, wie sozusagen wissenschaftlich angreifbar oder unangreifbar sie veröffentlicht wurde, aber jedenfalls hieß es in dieser Studie, dass sozusagen Kinder und vor allem Ehefrauen einfach auch sozusagen die Integration eigentlich verlangsamen würden. Ich bin nicht ganz sicher, dass das so in dieser Form zutrifft, aber es wurde sozusagen auch argumentiert, dass quasi der Zeitraum, bis zu dem eine Ehegattin oder Kinder eben dann tatsächlich integriert sind, dass der länger ist, als wenn Menschen alleinstehend hier leben und sich in den Arbeitsmarkt integrieren. Das kann man natürlich sich vorstellen, dass das zu tun hat mit Betreuungspflichten oder mit der Überlastung eines Betreuungssystems oder damit, dass Menschen eben auch zunächst mal eine Sprache erlernen müssen, ja, etc. Also da gibt es ganz viele Argumente, aber diese Studie wurde immer zitiert als Nachweis dafür, dass diese, also die Argumentation, dass sozusagen Familienleben die Integration fördert, dass diese Argumentation nicht zutreffend sei. Also,
ja.
Aber wir haben auch in einer früheren Sendung darüber gehört, dass zum Beispiel eben Probleme gibt, die bei der Erstreckung im Falle von Aberkennungsverfahren. Mhm. Also das heißt, dass dort, wo wie zum Beispiel im Falle vieler SyrerInnen jetzt eben Aberkennungsverfahren laufen, dass dort eben eine Erstreckung überhaupt nicht mehr in Frage kommt und dass da aber auch eines der Probleme darin besteht, dass die Erstreckung, dass die Aberkennung eigentlich gar nicht mitgeteilt werden muss. Also dass der Beginn des Aberkennungsverfahrens eigentlich stattfinden kann, ohne dass die betreffende Person davon in Kenntnis gesetzt wird. Ist dir das so auch geläufig?
Also ich habe jetzt keine praktischen Berichte darüber, dafür bin ich vielleicht zu weit weg von der Asylpraxis, aber es klingt nachvollziehbar, weil die Einleitung des Aberkennungsverfahrens als solche hat ja für den Betroffenen noch keine direkten rechtlichen Auswirkungen, sondern dann erst der Bescheid mit dem aberkannt wird. Und da geht es ja jetzt weniger darum, also natürlich normalerweise in einem rechtsstaatlichen Verfahren muss die Partei eingebunden werden, sie sagt, klar, muss angehört werden. Da geht es aber jetzt einmal in erster Linie darum, festzustellen seitens der zuständigen Behörde, haben sie jetzt die Umstände im Herkunftsstaat maßgeblich geändert oder nicht? Da braucht jetzt nicht unbedingt die Partei dafür, weil da geht es im Wesentlichen um Länderinformationen. Natürlich ist es aber sehr wohl ein Problem, weil eben an die bloße Einleitung des Aberkennungsverfahrens die Rechtswirkung geknüpft ist, dass eben dann der Familiennachzug für diese Person ausgesetzt ist, ex lege. Insofern, und die wiederum, die Familien, Angehörigen können das dann zwar vielleicht bekämpfen mit einem Rechtsmittel gegen den Bescheid, mit dem ihr Antrag abgewiesen worden ist, aber das ist ja dann schon relativ lange Zeit und relativ weit weg. Also das wird jetzt so auf den ersten Blick, ohne dass ich mir das genau überlegt habe, rechtsstaatlich schon für nicht ganz unbedenklich halten.
Und ob da überhaupt Bescheide erstellt werden oder ob nicht einfach sozusagen von der Botschaft mitgeteilt wird, das geht jetzt im Moment nicht oder im Moment ist das nicht möglich oder so, das weiß man nicht. Wir haben auch ein Beispiel gehört von Österreich geborenen Kindern, die eigentlich eben auch über ein Erstreckungsverfahren einen Aufenthaltsstatus kriegen müssten, aber nicht bekommen oder eben erst nach einer sehr, sehr langen Frist bekommen würden, weil eben ein Aberkennungsverfahren läuft und der Betreffende das aber gar nicht weiß, was dann wieder Konsequenzen hat im Hinblick auf die sozialrechtliche Absicherung des Kindes etc. Also das kann ganz gewaltige Auswirkungen haben, die vielleicht auch gar nicht als solche intendiert sind. Aber hast du insgesamt den Eindruck, also gibt es aus menschenrechtlichen Gründen einfach Probleme mit diesen Aberkennungsverfahren, also vor allem mit dieser schnellen Einleitung von Aberkennungsverfahren im Hinblick auf Syrien? Das war ja also quasi zwei Tage nach der nach dem Sturz von Assad, dass da quasi gesagt wurde, wir leiten jetzt Aberkennungsverfahren ein. ohne dass man überhaupt irgendeine Vorstellung davon hat, wie entwickelt sich die menschenrechtliche Situation in Syrien, die politische Situation, die gesellschaftliche Situation etc. und für welche vulnerablen Gruppen entwickelt sie sich wie. Also wenn es gibt ja eine ganze Vielzahl von Asylgründen, die jetzt alle nicht unbedingt linear mit dem Sturz von Assad verbunden sind. Ne? Ich weiß nicht, gibt es da schon Einschätzungen dazu, ob Aberkennungsverfahren in dieser Form überhaupt unbedenklich sind oder die Einleitung in dieser Geschwindigkeit?
Ich glaube, da muss man wieder differenzieren. Jetzt politisch glaube ich, dass das halt ein Schnellschuss war, weil warum stellt sich der Innenminister hin, einen Tag nachdem man aus den Medien erfahren hat, dass das Assad-Regime offenbar gestürzt ist, ohne irgendeine Vorstellung davon, was da jetzt nachkommt. Mhm. Und ich glaube, nicht einmal die größten Optimisten sind davon ausgegangen, dass Syrien jetzt sich von einem Tag auf den anderen in einen blühenden Rechtsstaat und in eine Demokratie verwandeln wird. Mhm. Aber wenn man sich die Vorgeschichte derjenigen anschaut, die jetzt da an der Macht sitzen, und selbst da ist ja völlig unklar, wie stabil das Ganze ist. Also ich glaube, das wird wohl auch dem Innenminister bekannt gewesen sein oder bewusst gewesen sein. Man sieht halt auch daran wieder, dass sich das Asylrecht wirklich ganz schlecht eignet für so politische Querschüsse. Es wird halt oft herangezogen, wahrscheinlich auch deswegen, weil halt die Betroffenen nicht wirklich ein Lobby haben.
Und kein Wahlrecht.
Also gerade die Geschichte jetzt mit dem Familiennachzug ist ein gutes Beispiel. Das wird jetzt an der Überlastung der Systeme in Österreich auch nicht so wahnsinnig verändern, wahrscheinlich, dass man den Familiennachzug ja nicht einmal man verzögert ihn ja nur eigentlich nicht. Also man kann sich dann ja ausrechnen, dass dann erst recht wieder in 18 Monaten, 24 Monaten, wann auch immer, das wieder sprunghaft eigentlich dann zum Familiennachzug führen wird, der dann erst recht wieder die Systeme überlastet oder belastet, nicht? Weil eben dann größere Zahlen sonst kommen würden, wieder auf einmal kommen. Nicht? Also kann man vielleicht im Hintergrund die Hoffnung haben, dass sie das anders überlegen, aber bei verfolgten Personen würde ich jetzt darauf nicht unbedingt setzen. Mhm. Was die Aberkennungen betrifft, soweit ich weiß, war, glaube ich, bis letzte Woche noch kein neues Länderinformationsblatt vorhanden beim BFA. Das heißt, dass die de facto diese Verfahren zwar einleiten können, ich ehrlich gesagt weiß jetzt nicht genau warum, außer vielleicht im Hinblick auf die Familienzusammenführung. Sie leiten es halt ein und ja, müssen dann, also das sollte jeden Tag kommen, vielleicht ist es eh schon da, dieses neue Länderinformationsblatt, anhand dessen kann man dann zumindest, hat man zumindest eine Grundlage, um zu beurteilen, ob da jetzt die wesentlich geändert haben, die Umstände dort im Herkunftsland und ob das jetzt sicher genug ist und für welche Personengruppen und so weiter. Man wird das dann ohnehin im Einzelfall prüfen müssen. Meine, generell ist natürlich das menschenrechtlich nicht zu beanstanden, nicht, wenn die Situation in einem Herkunftsland sich so gravierend ändert, dass jetzt für die betroffene Person keine Verfolgungsgefahr mehr besteht. Aber gerade in Syrien wird es wohl so sein, dass viele Personen dann eh offenbar zurückkehren wollen sogar nicht. Aber also, ob dieser Punkt jetzt schon so weit ist, wage ich zu bezweifeln.
Es sollte eine Änderung ja eher auch irgendwie ein bisschen dauerhafter absehbar sein und stabilisiert sein und verfestigt sein.
Ja, das ist klar. Also.
Es gibt einen anderen Punkt, wo sozusagen an den Standards geschraubt wird. Das ist der Zugang zur Sozialunterstützung. Und da gibt es eine Diskussion, einerseits sozusagen den Zugang zeitlich zu verzögern. Mhm. Also zu sagen, also bisher ist es ja so, dass Konventionsflüchtlinge eigentlich den Österreicherinnen gleichgestellt sein müssen und daher auch unmittelbar und sofort Zugang haben müssen zur sozialen Unterstützung. Aber das gilt eben in Salzburg zum Beispiel nicht für die subsidiär Schutzberechtigten. Die haben auch im Falle einer Schutzgewährung nur Zugang weiterhin zur Grundversorgung. Und jetzt ist im Gespräch, dass sozusagen der Zugang zur Sozialunterstützung eigentlich auf, ich glaube, eine Frist von 5 Jahren gestreckt werden soll und dann zusätzlich noch gekoppelt werden soll an eine vorgängige Erwerbstätigkeit von mindestens 2 Jahren. Also so habe ich die Diskussion jetzt ein bisschen verfolgt. Ist das was aus deiner Sicht machbar ist, was unproblematisch ist? Ich meine, es gibt ja immerhin dieses Gleichstellungsgebot.
Also ob es dann rechtlich wirklich machbar und haltbar ist, hängt sicher an den Details. Ich kenne jetzt die Pläne nicht so genau, oder nicht im Detail zumindest. Was man halt sicher sagen kann, ist eben, es gibt ein Gleichstellungsgebot nach der Genfer Flüchtlingskonvention, also für all diejenigen, die als Asylberechtigte hier anerkannt leben, die müssen Österreicherinnen und Österreichern gleichgestellt werden. Man kann zwar als Gesetzgeber versuchen, das irgendwie so mit einer Aufenthaltsdauer quasi zu umgehen, weil natürlich Österreicher die erfüllen werden in aller Regel und die Asylbewerber natürlich nicht ohne weiteres, aber das funktioniert auch nicht wirklich. Also der VfGH hat ähnliche Regelungen in Niederösterreich vor einigen Jahren schon aufgehoben, mit dem Argument, dass das diskriminierend ist, jetzt gar nicht unter Bezug auf die Flüchtlingskonvention, sondern auf das Sachlichkeitsgebot der Bundesverfassung. Also wenn man differenziert zwischen verschiedenen Personengruppen, dann braucht man schon einen Grund dafür. Und zusätzlich gerade bei den Konventionsflüchtlingen hat man eben auch die Genfer Flüchtlingskonvention und das Unionsrecht, das dann
eigentlich dem entgegensteht.
An schlechter Stellung schon entgegensteht,
ja. Ja. Wie siehst du dann diese aktuelle Entwicklung in Salzburg mit dem Wohnbauförderungsgesetz? Da gibt es ja im Wohnbauförderungsgesetz jetzt auch die Voraussetzung, A2 nachzuweisen. Mhm. Also das heißt, das betrifft auch Menschen, die als Konventionsflüchtlinge anerkannt sind. Und wir haben gerade vor einer Woche eine Diskussion gehabt, wo sich herausgestellt hat, dass sehr, sehr viele Frauen eben diesen Nachweis nicht erbringen können, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber auch Männer, die teilweise auch gar nicht jetzt unbedingt angewiesen sind auf soziale Unterstützung, aber die eben angewiesen sind auf den Zugang zu günstigem Wohnraum. Ist da aus deiner Sicht damit zu rechnen, dass das vor Gerichten standhält? Oder glaubst du, dass da die Rechtsprechung sagen wird, das ist eine Ungleichbehandlung? Die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung?
Das ist ehrlich gesagt nicht so leicht zu beantworten, allein schon deswegen, weil man sich die Frage stellen muss, ob jetzt die Wohnbauförderung, also die Wohnbauförderung gibt es in dem Sinne auch nicht, das sind ja verschiedene Leistungen, muss man wieder differenzieren, sind das jetzt soziale Unterstützungsleistungen oder ist das quasi nur Zugang zum Wohnraum? Nicht? Beim Zugang zum Wohnraum haben wir auch in der GfK eine Bestimmung, die aber besagt, dass die eben die Konventionsflüchtlinge jetzt nicht gleichgestellt werden müssen mit Staatsbürgern, sondern nur mit anderen Drittstaatsangehörigen. Bei der sozialen Unterstützung ist es aber klar, wenn es soziale Unterstützung ist, dann müssen die an sich schon gleichgestellt werden. Das steht dann auch eben im Unionsrecht, in der Qualifikationsrichtlinie. Also da hat man dann das Problem schon. Aber da müsste man sich dann eben genauer anschauen, was ist das jetzt genau? Ist das soziale Unterstützung oder ist das quasi nur Zugang zum Wohnraum?
Okay, also ich meine, im Falle einer drohenden Obdachlosigkeit wäre das vermutlich als soziale Unterstützung zu qualifizieren oder ist das...
Naja, das kommt eben darauf an, worum es jetzt genau geht, nicht bei der Wohnbauförderung. Geht es jetzt darum, dass jemand der Förderung dafür braucht, dass er Eigenheim baut oder dafür, dass er...
Genau, in dem Fall geht es um den Zugang zu geförderten Wohnungen und sozusagen im Effekt um den Zugang zu leistbarem Wohnraum in Salzburg.
Ich glaube, dass das grundlegende Problem vielleicht darin liegt, dass man sich die Frage stellen muss, also selbst Ungleichbehandlungen können ja gerechtfertigt sein, wenn es einen guten Grund dafür gibt und wenn sie sachlich gerechtfertigt sind. Was mir nicht ganz klar ist, aber vielleicht reicht da mein Wissensstand nicht aus, mir ist nicht ganz klar, was jetzt die Deutschkenntnisse mit dem Wohnraum zu tun haben. Also das müsste man halt nachvollziehbar begründen können. Nicht? Warum sollen jetzt Personen, die nicht Deutsch auf diesem Niveau sprechen, keinen Zugang zum Wohnraum haben und andere schon? Jetzt würde ich sagen, auf den ersten Blick tue ich mir schwer damit, da einen Connex zu sehen. Also,
aus so einem rassistischen Hintergrund, ja.
Ja, das will ich jetzt nicht unterstellen, nicht? Aber manchmal läuft es darauf hinaus, dass man halt Personen bewusst schlechter stellen will, also weil man halt kann. Nicht? Das ähnliches Problem haben wir ja bei den, weil du das angesprochen hast, den subsidiär Schutzberechtigten, die ja genauso aus begründeten Gründen, also aus guten Gründen, aus Furcht um ihr Leben, typischerweise ihr Heimatland verlassen haben, die aber jetzt gegenüber den Konventionsflüchtlingen schlechter gestellt sind, gerade jetzt bei den Sozialleistungen. Nicht? Und dann fragt man sich ja, warum macht man das? Und die einzige Antwort, die mir einfällt, ist ja, weil es halt geht, weil halt die völkerrechtlich nicht so über so abgesichertes Ding, über so abgesicherten Status verfügen. Also man kann es differenzieren und dann nutzt man das halt aus. Nicht? Und das, gut, das muss man wahr sagen, das ist eher meine persönliche Meinung. Auch der VfGH ist da anderer Meinung, muss ich fairerweise dazu sagen. Und der hat ja diese Differenzierungen schon als gerechtfertigt anerkannt mit dem Argument, dass eben bei den subsidiär Schutzberechtigten der Aufenthalt primär, also von vornherein quasi ein provisorischer wäre. Ob das jetzt eine Überprüfung anhand der Realität standhält, das kann man jeder
selber beurteilen. Das ist die Frage,
wenn man sich anschaut, wie lange auch subsidiär Schutzberechtigte meistens hier bleiben, bevor sie zurückkehren können, würde das einmal in Frage stellen.
Ja, ich meine, gut, sie können dann irgendwann mal ins NAC übersteigen, also sie können dann auf
die... Ja, das können eh alle,
genau.
Nach fünf Jahren.
Genau. Aber was in dem Kontext ja vielleicht noch eine interessante Fragestellung ist, ist die Leistungshöhe der Grundversorgung. Mhm. Denn also die Leistungshöhe der Grundversorgung ist ja aus meiner Sicht doch tatsächlich ein auf Englisch würde man sagen, abominabel oder so. Also ein unterirdisches Niveau. Also das heißt, 7 Euro Tagsatz für Verpflegung und alle anderen persönlichen Bedürfnisse. Zusätzlich zu dem, dass du sozusagen eine organisierte Quartiersunterkunft zur Verfügung gestellt bekommst. Das macht jetzt also 49 Euro in der Woche. Es werden Transportkosten übernommen, wenn du zum Deutschkurs musst oder wenn du zu einem Gerichtstermin musst oder wenn du zu einem Arzttermin musst. Aber ansonsten ist sozusagen das eine Leistung, die also gerade angesichts der Preissteigerungen der letzten Jahre aus meiner Sicht also ganz, also wo ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand argumentieren kann, dass diese Höhe ausreichend ist, einen menschenwürdigen Lebensstandard zu gewährleisten oder auch nur eine halbwegs gesunde Ernährung zu gewährleisten. Also die Menschen, die ich kenne, sind alle im Prinzip auf Tafeln und Sozialmärkte angewiesen, auf Essensspenden, Kleidungsspenden etc. Ist das etwas, was man unter menschenrechtlichen Standards kritisieren kann aus deiner Sicht? Ich frage deswegen, weil es in Deutschland ja vor Jahren einmal ein Urteil gegeben hat, was die Höhe dieser Grundversorgung angelangt hat, wo es geheißen hat, also man darf die Grundversorgung nicht so ausgestalten, dass sie sozusagen eine reine Abschreckungswirkung hat, sondern sie muss gesellschaftliche Teilhabe zumindest auf einem Basisniveau ermöglichen. Und das tut diese Grundversorgung meines Erachtens nicht. Also
ja, man kann sicher außer Streit stellen, auch in Österreich, dass die, auch die Grundversorgung eine menschenwürdige Existenz gewährleisten muss.
Das müsste? Ist ja,
muss, ja nicht, also konjunktiv muss man immer vorsichtig sein.
Ja, okay.
Muss, nicht? Ja, muss. Natürlich ist die, um auf die Frage zurückzukommen, wie ist das jetzt, wie wird das von den Gerichten behandelt? Die Gerichte ziehen sich da oft zurück auf den Standpunkt, es gibt halt einen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum und man kann halt darüber diskutieren, wo ist jetzt da genau die Grenze. Und jetzt würde ich eure Meinung teilen, dass das halt bei 7 Euro am Tag sich schwer ausgeht, wenn man überlegt, was ich so am Tag ausgibt für Lebensmittel und Ähnliches, was jetzt sicher nicht sein muss, aber mit 7 Euro würde ich mir jetzt schon ziemlich schwer tun. Und da reden wir eben noch gar nicht von Teilhabe an gesellschaftlichen Dingen. Nicht? Also, von daher ist es ja, sicher nicht unproblematisch, ob es jetzt wirklich von einem Gericht beansprucht werden würde, da würde jetzt nicht mehr Hand ins Feuer legen dafür.
Gut, ich meine, das wird ja nicht bescheidmäßig zuerkannt, insofern hat man da die erste Hürde. Und angesichts der exponierten Lebenssituation von jemandem, der in der
Grundversorgung ist. Ja, haben die Leute auch andere Sorgen natürlich, ja.
Genau, und eigentlich in Wirklichkeit keinen Rechtsschutz, den Sie in Anspruch nehmen würden, um da jetzt sozusagen überprüfen zu lassen, wie ein Gericht tatsächlich entscheiden würde. Ne? Also, ja.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage an den quasi, ich hoffe, ich tue dir jetzt nicht unrecht, hauptberuflichen Menschenrechtsexperten. Du hast am Anfang des Gesprächs anklingen lassen, es wäre so wichtig, dass es ein allgemeines oder ein besseres allgemeines Bewusstsein für die Menschenrechte gäbe. Was sind denn in deiner, also nach deiner Sicht, nach deiner Erfahrung da am ersten Schritte, dass man dorthin kommt? Warum sind Menschenrechte so unpopulär? Weil ich habe das Gefühl, alle die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, da geht es ja praktisch fast nicht durch alle, aber durch viele Parteien hindurch. Eigentlich sind Menschenrechte so ein unpopuläres, das niemand wirklich will. Wie kann man das ändern?
Ich glaube, so unpopulär sind sie, glaube ich, gar nicht. Zumindest was die öffentlichen Bekenntnisse betrifft, nicht, bekennen sie ja alle Parteien. Ja. Also bei der FPÖ vielleicht mit Einschränkungen, aber alle anderen bekennen sie ja doch ziemlich klar zu den Menschenrechten und stellen die ja nicht offen in Frage. Aber es gibt halt dann Anlässe, wo man halt dann...
Abstufungen.
Naja, es gibt Anlässe, wo man sich halt dann doch ganz gern mal drüber hinwegsetzt oder vielleicht nicht drüber hinwegsetzt. Es gibt ja auch bei den Menschenrechten einen gewissen Korridor. Nicht? Man kann ja sozusagen die optimale Verwirklichung anstreben oder man kann nicht das absolute Minimum machen und dazwischen gibt es ja da noch einiges. Ich glaube, also ein Stück weit glaube ich, dass halt der gesellschaftliche Diskurs da gefragt ist. Manchmal würde ich mir auch von der Politik einfach klare Worte wünschen, nicht? Warum was nicht geht oder warum man Dinge so macht, wie man sie macht. Und ich glaube, dass das jetzt gerade im Asylthema ganz offensichtlich wird, dass das halt auch sehr, sehr oft auf einer Ebene gespielt wird, wo es nicht wirklich hingehört. Also auch im Regierungsprogramm steht das gleich als ersten Punkt unter Sicherheit. Jetzt frage ich mich, was genau das Asylwesen mit der Sicherheit, also schon, aber ja, ja, mit der Sicherheit der Asylwerber. So ist es aber nicht gemeint. Das ist ja gemeint, genau, quasi die Sicherheit der Aufnahmegesellschaft wird gefährdet, indem man schutzsuchende Personen aufnimmt. Und das ist ja halt ein Framing, das genau jetzt schon für problematisch halten und das dann vielleicht dazu führt. Und wenn dann halt dann Politiker sich hinstellen und sagen, ja, wir würden ja gern strenger sein und härter sein, aber dann dürfen wir halt nicht, weil die bösen Gerichte, nicht der Verfassungsgerichtshof oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die verbieten uns das oder der EuGH nicht, dann schürt man eben genau diese Ressentiments und sagt, ja, das ist eben eigentlich nur hinderlich. Es würde uns ja viel besser gehen, wenn wir diese Grenzen nicht hätten. Weil wie man jetzt bei mehr Menschen das Bewusstsein für den Wert wieder weckt oder stärkt, bin jetzt ganz ehrlich überfragt. Ich würde es mir wünschen und ich denke auch viel drüber nach, aber so wirklich der Goldstandard ist, die zündende Idee ist mir noch nicht gekommen. Zumindest das Zentralquartett, das ist schon eine gute Initiative, darüber zu reden. Und
danke
und
für die Blumen, aber wenn dir was einfällt, dann meldest du dich dann
melde ich mich wieder ein. Dann komme ich wieder, ja, sehr gerne.
Herzlichen Dank, Philipp, für die Zeit. Herzlichen Dank, Uschi. Und auch herzlichen Dank bei Zuseherinnen und Zuhörerinnen. Bleibt dran, es gibt immer wieder neue spannende Folgen.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.